Während die EU das Klima am Boden besteuert, braut sich über unseren Köpfen unbemerkt eine Umweltkatastrophe zusammen. Meine Kollegin Cornelia deckt heute auf, wie Elon Musks Weltraumimperium durch Schadstoffe und verglühende Satelliten globale Wettermuster ins Wanken bringt. Extreme Trockenperioden und schwere Regen in vielen Teilen der Welt können die Folge sein, geben Forscher mittlerweile zu. Über 11.400 Satelliten hat SpaceX bereits im All. Ein gigantisches Milliardengeschäft für Starlink. Doch der Preis für das weltweite Highspeed-Internet ist ein unkontrolliertes Klimaexperiment im All. Grüß dich, liebe Cornelia.
Also, grüß dich, Stefan.
Das klingt jetzt alles wirklich sehr skurril. Und ja, was mich am meisten überrascht, liebe Conny, ist die Tatsache, dass es schon über 11.400 Satelliten sind, die alleine Elon Musk da oben rumschwirren hat. Ja, das ist ja wirklich eine Satellitenflotte und die weltweit größte, wie du recherchiert hast. Ja. China, die EU und Russland wirken dagegen ja quasi fast wie Zwerge. Wie schaut denn so das Gesamtbild eigentlich aus?
Ja, wie gesagt, Elon Musk führt mit seinen über 11.000 Satelliten. Das sind aber noch nicht die Geheimdienstsatelliten, die Spionagesatelliten dabei, wo er auch hunderte laufen hat. China ist dagegen wirklich ein Zwerg mit ungefähr 1.300 Satelliten. Die wollen aber auf 28.000 aufstocken. Mhm. Amazon hat auch schon an die 400 da oben, will auf 3.000 aufstocken, auch die EU. Die hat rund 200 bis 300 aktive Satelliten in verschiedenen Programmen. Und Russland ist Schlusslicht, hat ungefähr 170 bis 200 Satelliten. Die haben ein Problem mit der Massenproduktion, auch aufgrund der Sanktionen, weil sie die Mikrochips nicht bekommen, die sie dazu brauchen. Elon Musk mit seinem Starlink und parallel dazu läuft ja auch noch Starship, das ist der militärische Arm, da steht der Pentagon dahinter. Und Starlink und auch Starship ist ganz wichtig, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, weil dort hilft Starlink mit Internet für die Aufklärung der russischen Angriffspunkte und so weiter. Und der Grund für diese große Zahl von Elon Musk, die er übrigens auf 242.000 Einheiten aufstocken will, ist, dass die in ungefähr 550 Kilometer Höhe laufen. Und da ist noch ein Rest der Erdatmosphäre und da gibt es eben eine Reibung und es gibt auch Treibstoff. Der Treibstoff ist irgendwann einmal zu Ende. Mhm. Und dann werden eben diese Satelliten zum Verglühen gebracht, was wiederum massive Auswirkungen hat auf in der Stratosphäre und schließlich dann auch auf die Troposphäre, wo wir leben. Und warum braucht er so viele Satelliten? Weil er ja natürlich das Internet breit abdecken will, und zwar bis in den letzten Winkel der Erde. Mhm. Afrika wird gerade mit Starlink digitalisiert, gar nicht billig, aber die Leute leisten sich das. Das heißt, man kommt in die hinterste Ecke und damit hat man Afrika auch unter Kontrolle, was man ja will.
Und dafür braucht man tatsächlich über 11.000 Satelliten.
Er braucht
jetzt
noch mehr. Er will ja eben, wie gesagt, auf 40.000 aufstocken. Mhm. Er muss ja jede Woche wieder alte Satelliten herunterholen, also verglühen lassen, ja, weil die nicht mehr funktionieren, vor allem weil ihnen der Treibstoff ausgeht. Mhm. Und er plant ja noch viel mehr. Er möchte einen Direct-to-Cell-Programm aufstellen. Das heißt also, die Satelliten kommunizieren dann mit den Mobiltelefonen. Und er will auch die KI-Rechenzentren in den Orbit verlegen, weil dort, sagt er, haben sie Strom direkt aus über Solarenergie. Das sind aber Zukunftspläne. Seit 2019 betreibt Elon Musk diese Flotte. Und hinaufgebracht werden diese Satelliten, was jetzt dann der Kern unseres Themas sein wird, mit Raketen, die Falcon 9 Raketen, die mit ihren Mengen Kerosin da hinauffliegen, jede Woche und wieder eine Ladung Satelliten dort abladen in 500 Meter Höhe. Und es gibt also
500
ungefähr... 500 Kilometern, ja, pardon. Es gibt also... Für heuer allein ist geplant eine Rekordzahl von 140 bis 150 Raketenstarts, wo die Satelliten da hinaufgebracht werden. Also alle 2 bis 3 Tage findet das statt. Und wie schauen die aus? Die sind flach, panelartig, also wie ein Panel. Und die älteren Modelle wiegen um die 300 Kilo, sind fast 3 Meter lang. Und im All entfaltet sich dann ein Solarmodul, das ist ungefähr 8 Meter lang. Die neuen sogenannten Mini-Satelliten haben schon 800 Kilo und eine Segelspannweite von 30 Metern. Also die können schon ganz schön Licht und Strom erzeugen. Mhm. Und die künftigen Satelliten wiegen schon über eine Tonne. Also das sind die Pläne und ja, wie werden die da abgeladen? Die werden praktisch gestapelt wie bei einem Kartenspiel, wenn man Karten hat und man wirft sie so hin, lädt die Rakete praktisch diese Satelliten im All ab. Beschleunigt sie noch, dass sie die bestimmte Geschwindigkeit haben.
Und dann in der Erdumlaufbahn dann eben bleiben durch die Gravitationskräfte. Und genau. Ja, das ist sehr spannend auf der einen Seite, aber auch sehr erschreckend, ja, was da alles so über unseren Köpfen passiert. Also Musk hat quasi einen Satelliten-Highway in den Orbit errichtet. Warum ist denn die Lebensdauer eigentlich so kurz? Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen erläutern. Und wie wurden denn Satelliten jetzt direkt angetrieben? Du hast es ja gerade schon angedeutet.
Ja, es geht darum, sie sind in einer relativ niedrigen Umlaufbahn in 550 Kilometer Höhe. Warum? Weil hier der Kontakt zur Erde noch sehr gut ist. Man kann dann hochauflösen. Die Bilder herunterliefern und man hat guten Signalkontakt. Da oben gibt es noch eine minimale Erdatmosphäre und die hat einen ständigen Bremseffekt auf diesen Satelliten, einen Bremsdruck. Und es braucht also einen Gegenantrieb, der diesen Druck praktisch überwindet. Nach 5 bis 7 Jahren ist dann der Treibstoff aus. Treibstoff ist Edelgas, Krypton oder Argon. Wenn der Treibstoff aus ist, dann sinkt der Satellit automatisch ab, kommt in die Erdatmosphäre und verglüht dort, entgegen den früheren Annahmen, nicht restlos, sondern mit Folgen, und zwar gravierenden Folgen für die Umwelt. Und das erzwungene Verglühen ist also praktisch ein Absinken in tiefere Luftschichten und innerhalb von Stunden verglüht der Satellit dort. Es wurden 2025 mehrere hundert Satelliten in wenigen Monaten gezielt verglüht. Wie wird er betrieben? Mit einem Ionenantrieb. Ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen, das ist sehr kompliziert. Dieser Ionenantrieb verursacht einen Rückstoß für einen sanften Dauerantrieb. Mehr braucht der Satellit da oben nicht. Und wie gesagt, die älteren Modelle sind mit Krypton gelaufen, die neuen mit Argon. Und der Schub ist extrem schwach. Das ist wie das Gewicht eines Blatt Papiers auf der Hand. Aber wie gesagt, da oben braucht man nicht mehr. Und er braucht bis zu 10-mal weniger Treibstoff, der Satellit, als eine chemische Rakete. Und dieser kleine Tank reicht eben für 5 bis 7 Jahre.
5 bis 7 Jahre?
Ja.
Oh, okay. Du hast es ja gerade angesprochen, dass eben diese Satelliten früher mit dem Edelgas Krypton, jetzt mit Argon angetrieben werden. Wie wird denn dieses Edelgas überhaupt gewonnen?
Ja, es ist wahnsinnig energieintensiv, wird das hergestellt. Ein Satellit braucht 50 bis 80 Kilogramm Edelgas als Treibstoff. Und dieses Edelgas kommt ja in der Luft vor, und zwar ungefähr 1% der Luft sind Edelgase. Mhm. Das wird herausgetrennt durch Verflüssigung und Destillation der Umgebungsluft, also dieses Edelgas. Und da gibt es eben ein Verfahren, das gängigste ist ein Linde-Verfahren. Da hat dieser Konzern 100 Millionen US-Dollar in ein sogenanntes eine Luftzerlegungsanlage in Texas investiert. Mhm. Beliefert Elon Musk mit dem, was er braucht. Und Argon ist viel billiger herzustellen. Und zwar ist es ein direktes Abfallprodukt bei der Gewinnung von Flüssigsauerstoff und Stickstoff. Mhm. Und deswegen ist es eben günstiger. Der Energieaufwand ist trotzdem enorm, dass man dieses Edelgas gewinnen kann. Und das liegt im Bereich von mehreren Megawattstunden pro Kilo. Ja, also auch wiederum energieintensiv, eine Stromschleuder. Die Frage ist, woher kommt der Strom?
Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was alleine die EU für ein Theater macht mit dem CO2-Ausstoß, ja, und uns dann immer wieder neue Richtlinien, vor allem der Automobilindustrie, aufdiktiert, das ist schon sehr kontrovers, wenn man sich das überlegt. Denn der CO2-Abdruck, nennt man ja so, für Starlink-Internet ist bis zu 100-mal höher als bei Glasfaser oder oder Mobilfunk, ne, wie du ja auch recherchiert hast. Hat sich Brüssel dazu eigentlich schon mal geäußert? Also,
nein.
Was sagen Sie dazu?
Die sind ganz still, weil sie ja selber Satelliten laufen haben und sie wollen ihr eigenes Satellitenprogramm unabhängig haben. Es ist so, jeder Raketenstart stößt Ruß- und Treibhausgase direkt in die empfindliche Stratosphäre, dort, wo die Ozonschicht ist. Und diese Partikel bleiben dort bis zu 30 Jahre, sinken aber langsam herunter in die Troposphäre, wo wir leben, und haben dann natürlich massiven Einfluss auf die Wettergestaltung. Sie dienen ja auch als Kondensationskerne für die Wolken, was wiederum Regenmuster beeinflusst und so weiter. Brüssel hat, wie gesagt, hat sich nicht geäußert, unter anderem auch deshalb nicht, weil Starlink ja die Satelliten für den Ukraine-Krieg bereitstellt und die EU ja natürlich voll auf Seiten der Ukraine ist. Man wird das also nicht behindern, sonst müsste die Ukraine im Blindflug Krieg führen mit Russland. Mhm. Wie gesagt, der Stromverbrauch bei der Argon-Herstellung ist enorm, und zwar 50 bis 80 Kilo pro Satellit entsprechen ungefähr einem Jahresstromverbrauch eines Einpersonenhaushaltes. Also was ein Satellit braucht, für die 50 bis 80 Kilo Argon zur Herstellung dieses Edelgases, ist der Jahresverbrauch eines Einpersonenhaushaltes. Und Rohstoffe, die Hälfte des Satelliten besteht aus Aluminium. Das Aluminium muss ich auch wieder aus Bauxit gewinnen. Ja. Das sind riesige Mengen. Der Strom für die Gewinnung dieses oder die Energie für die Gewinnung dieser Aluminiummengen machen aus ungefähr den Strom für zwei Jahre Strom in einem Zwei-Personen-Haushalt. Also das muss man sich mal vorstellen, wie energieintensiv das ist. Ja. Dann brauchen ja die Starlink-Satelliten noch Akkus, Batterien. Das sind die Lithium-Ionen-Batterien, die muss man ja auch noch herstellen. Ja. Also das Ganze ist Wahnsinn. Wenn man sich die Lieferkette anschaut, für einen Satelliten-Akku habe ich mir herausgesucht, das macht ungefähr aus 1750 Waschgänge in der Waschmaschine mit 60 Grad. Oder eben ein E-Bike mit einem 500 Watt Akku könnte damit 3500 Mal aufgeladen werden, nur um eine Dimension zu halten. Mhm. Und dann kommt noch der Treibstoff für den Transport der Rakete ins All. Eine Falcon-Rakete braucht ungefähr 112.000 Liter Kerosin, hochraffiniertes Kerosin, das wiederum wahnsinnig viele Rußpartikel freisetzt. Und ein Start emittiert ungefähr 425 Tonnen CO2 direkt. Und wie gesagt, neben CO2 werden diese Rußpartikel emittiert, das nennt man auch Black Carbon, die besonders gefährlich sind in der Stratosphäre, da kommen wir dann noch dazu. Auf jeden Fall heizen diese Rußpartikel die Atmosphäre um 500 Mal stärker aus als Rußpartikel auf der Erde.
Das ist schon ja ein erschreckend beeindruckender Wert, was du uns da nennst, wenn man sich mal so überlegt, was für ein Theater gemacht wird ja bei den Verbrennermotoren hier in Deutschland alleine und jetzt auf E-Mobility immer weiter umgestellt werden soll. Das ist ja völlig
suspekt, es ist völlig aus dem Gleis. Und deswegen ist auch mein Interesse sehr geweckt worden an diesem Thema, weil hier herrscht im All herrscht wirklich Wilder Westen, ein Freifahrtschein für alles. Und wir müssen hier, wir sind die Schuldigen für den Klimawandel und müssen pro Tonne CO2 zahlen, die Unternehmen und die Bürger, und werden eingeschränkt bis zum geht nicht mehr. Und da oben spült sich's ab.
Ja, bleiben wir doch nochmal bei den Auswirkungen, liebe Conny. Du hast es gerade eben auch schon kurz erwähnt, Satelliten- und Raketenstarts können das Wetter verändern. Darüber sind sich ja Forscher mittlerweile auch einig. Unsere Zuschauer interessiert sicherlich, was der Grund dafür genau ist. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ins Detail gehen.
Ja, die Forscher wissen das. Das ist hinlänglich erforscht, was sich da abspielt. Es gibt auch schon Klimamodelle, die ganz genau ausrechnen, wann der Kipppunkt ist und wie sich das Ganze auch auf das planetare Windsystem inklusive El Niño auswirkt. Da komme ich dann noch darauf. Aber auf jeden Fall, diese Unmengen an Kerosinruß, die dort in der Stratosphäre abgeladen werden, wo die Ozonschicht ist, sind natürlich wirksam für das globale Wetter. Sie zerstören die Ozonschicht sukzessive, und bei den Tonnen, die da oben landen, bin ich fast schon überzeugt, dass das schon voll im Gang ist, weil man sieht ja hier auf der Erde schon ein bisschen sonderbar extremere Erscheinungen wie Sturzregen, Dürren, lang anhaltende Wettermuster, die wir vorher nicht hatten. Man erklärt uns das mit dem
Klimawandel.
Klimawandel, der in dieser Form sicherlich stattfindet, aber andere Gründe hat. Die Partikel verändern also die Wolkenbildung. Zum einen regnen sie ab, zum anderen wieder nicht, je nachdem. Das Deaktivieren der verglühenden der alten Satelliten, dort wird Aluminiumoxid und Rußpartikel und Chlorgas abgeladen, was auch wiederum sich auf unseren Lebensraum auswirkt. Und außerdem erwärmt sich die Stratosphäre, das heißt, das Kalt-Warm-Gefälle wird geringer, dieses Gefälle. Und das wiederum ändert die Jetstreams. Und die Jetstreams verändern ihre Lage und ihre Intensität, sind aber ganz wichtig auch für die Wetterbildung. Deswegen passiert genau das, weil die Jetstreams waren ein fester Gürtel. Jetzt ist es wie ein meandernder Fluss, die gehen so. Und in den Wellentälern und Wellenbergen dieser Jetstreams haben wir dann ganz sonderbare Wettermuster, die tageweise oder wochenweise an einem Ort bleiben. Und das erklärt auch bei uns manchmal lang anhaltende Hitzeperioden oder Regenperioden. Ich glaube, dass das schon voll im Gang ist. Und wie gesagt, diese veränderten globalen Windsysteme treffen auch dann den El Niño. Lustigerweise wird uns ja jetzt schon angekündigt für Jahresende ein Super El Niño. Woher weiß man das schon? Ist auch interessant. Und noch etwas ist sehr interessant. Im Februar 25 gab es eine Schockerkenntnis der Wissenschaftler. Was ist da passiert? Es gab bei einer Falcon-Rakete ein Treibstoffleck und dann ist ein Teil dieser Rakete über Europa in die Erde eingetreten, ist westlich von Irland verglüht mit einem riesigen Feuerball, da wurde auch gesehen.
Ja, genau.
Einige Teile sind in Polen, in Posen abgestürzt von dieser Rakete. Und nach einem Tag hat man über Deutschland, Norddeutschland, 10-mal höhere Lithium-Konzentrationswerte gefunden. Und dann hat man festgestellt, eine Lithiumwolke, die sich von Irland bis Norddeutschland erstreckt hat. Also nur das alleine, da sieht man schon, was hier passieren kann. Und die Forscher haben Alarm geschlagen, weil diese Lithiumwolke kann die Zusammensetzung in der Atmosphäre verändern, die chemische Zusammensetzung, die Ozonschicht schädigen und natürlich alles, die ganzen Wettermuster verändern.
Ja, und nicht nur das, auch die gesundheitlichen Auswirkungen an dieser Stelle, da muss man ja auch mal betrachten.
Ne? Ich habe Google gefragt, ja. Google, sage ich, die KI, ja. Sie hat das beschönigt, das ist mir klar, ja. Da war wieder der Mainstream im Gang. Mhm. Aber ich bin sicher, wenn man da genauer sucht und gräbt, dann findet man auch Auswirkungen darauf, mit Sicherheit. Also wäre meine Logik. Was noch dazu kommt, ist, dass die Satelliten kommunizieren über Laser ja mit Bodenstationen auf der Erde, weil da geht es um den Datentransfer. Da werden ja zum Beispiel die Spionagesatelliten liefern ja hochauflösende Bilder von Konstellationen an diese Bodenstationen. Auch zivile Erdbeobachtung gibt es und Tiefenraumforschung. Was machen diese Laserstrahlen? Die können die Zugvogelrouten beirren. Also die Zugvögel werden dann orientierungslos. Mhm. Außerdem reagieren Tiere, Vögel und Insekten, sehen das Infrarot in diesen Laserstrahlen und reagieren darauf. Auch thermisch, also mit dem Körpertemperaturausgleich. Das ist also für die Tierwelt ganz schädlich. Mhm. Aber es kommt noch was. Natürlich braucht Musk und die anderen Satellitenbetreiber viele, viele Bodenstationen, um diese Daten alle aufzufangen. Das heißt, die müssen mal gebaut werden. Das ist ein Riesenressourcenverbrauch. Und die werden vor allem in Wüstengebieten errichtet und auf Berggipfeln. Da gibt es aber keine Stromanbindung. Wie laufen die? Mit Generatoren Diesel und mit fossilen Insellösungen. Das heißt, wir haben hier wieder eine Umweltbelastung, die uns angelastet wird. Aber Elon Musk zahlt kein einziges Kilo CO2. Und die Laser blenden übrigens, könnten Großteleskope blenden, die wiederum zuständig sind für die Sammlung von Daten und Atmosphärendaten. Und die können verfälscht werden. Also da spielt sich's ab.
Und diese Laser müssen natürlich auch eine entsprechende Leistung haben. Ja. Ne? Das sind nicht so handelsübliche kleine Laser, wie wir sie kennen. Ja. Das ist tatsächlich sehr erschreckend, jetzt auch so diese ganzen Auswirkungen mal im Detail zu hören. Globale Klimamodelle zeigen ja bereits, welche Regionen der Erde von solchen Wetterveränderungen betroffen sind oder dann eben auch später sein können. Conny, welche sind das denn und was müssen die Menschen dort erwarten? Das ist ja auch mal eine ganz entscheidende Frage. Wie beeinflusst das die Gesundheit oder auch ja überhaupt das Leben dort?
Ja, das wird noch heftig werden. Betroffen sind zum Beispiel der Mittelmeerraum und Europa. Europa ist direkt im Einflussbereich des nordatlantischen Jetstream und der gerät eben durch die Erwärmung der Stratosphäre ins Trudeln und verändert sich. Es kann passieren, dass im Mittelmeerraum Spanien, Italien, Griechenland im Sommer komplett austrocknet. In Mitteleuropa ist mit starken Regenzunahmen zu rechnen und in den USA wird sich das Klima zweiteilen, sagen die Vorhersagen. Im Südwesten und Kalifornien kann es zu extremen Dürren kommen und Waldbrände sind die Folge und so weiter. Im Osten und Süden könnte es zu katastrophalen Starkregen kommen und Sturmtiefs, Sturzfluten und Überschwemmungen sind die Folge an der Ostküste und im Mississippi-Becken. China, dort verändert sich wahrscheinlich der Ostmonsun. Davon hängt Chinas Landwirtschaft extrem ab, wenn der Monsun muss rechtzeitig kommen, damit die Ernte funktioniert. Mhm. Im Süden könnte es nass sein, im Norden trocken. Und da kann natürlich, die Folgen sind auch unter anderem regelmäßige Jahrhunderthochwasser in China. Und Südasien ist genauso mit dem indischen Monsun davon betroffen. Sahelzone und Westafrika, dort ist der tropische Regengürtel. Und dort, weil der Russ erwärmt die Nordhalbkugel ungleichmäßig, verschiebt den Jetstream und das hat wiederum Auswirkungen auf die Sahelzone mit extremen Dürren.
Puh, das sind natürlich. Ja, Wetterextreme als Folge des Raketenbooms. Das hört man natürlich wenig. Ja, die EU verlangt CO2-Steuer auf der Erde, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, fährt aber selbst ein Satellitenprogramm. Hinter den Kulissen herrscht da aber Alarmstimmung. Was läuft da gerade? Hast du dazu was herausgefunden?
Ja, die Sache ist die, dass die ganze Satellitenwirtschaft ja auch stark mit dem Militär verbandelt ist und das Militär eine mächtige Lobby ist und die lässt sich nicht beschränken. Da kommt sofort das Argument nationale Sicherheit. Das heißt, die kann die EU am Kopf stehen, wenn sie will. Das Militär lässt sich das nicht vorschreiben. Ich komme dann noch darauf zurück. Starshield von Elon Musk, also der militärische Arm von Starlink, der liefert maßgeschneiderte Satellitendienste für Regierungen und der Pentagon, die brauchen das, also wird es da keinerlei Einschränkungen geben. Und es gibt ja UNO-Weltraumverträge, die stammen aber noch aus dem Kalten Krieg und dort sind keine Rußpartikel in der Stratosphäre erwähnt oder begrenzt oder was immer. Die EU hat einen sogenannten Space Act, eine Verordnung entwickelt, das ist nur ein Entwurf, um den wird jetzt gerungen, der liegt irgendwo, weil hier die Industrie massiv dagegen ist, geplant ist praktisch, es ist die erste Regulierung für Satelliten- und Raketenbetreiber. Das heißt, Satellitenbetreiber, die in Europa Fuß fassen wollen, die müssen die Umweltbelastung dieser Satelliten erfassen und reduzieren. Und da ist natürlich, die Industrie läuft Sturm und die USA macht Druck, dass das nicht passiert, weil sonst hat SpaceX einen abgeschwächten Zugang in Europa und so weiter. Die EU hat selbst Weltraumprogramme mit Satellitennetzwerken, 200 sind aktiv. Da gibt's das Galileo, das ist das Gegenstück zum US-Programm GPS. Und da gibt's 32 Satelliten dafür. Copernicus noch, Iris ist im Aufbau. Das soll analog zu SpaceX und Starshield sein. Da laufen 300 Satelliten und so weiter und so weiter. Atmosphärenwissenschaftler, die schon Bescheid wissen, die das ganze Dilemma sehen und auch die Gefahren und wahrscheinlich viel mehr wissen, als hier durchsickert und bekannt ist, die wollen schon einen Weltraumklimavertrag, verbindliche Emissionswerte für die Stratosphäre. Und die Industrie sagt, sie setzt technologische Maßnahmen wegen drohender Regulierungen. Sie wollen also den Antrieb umstellen, statt Kerosin auf flüssiges Methan oder Wasserstoff. Und Methan hat zwar kaum einen Hussausstoß, aber setzt CO2-frei, also es ist nur eine Verschiebung. Genau. Und man will auch versuchen, was Musk sagt, die Raketen vollständig wiederverwerten und die Satelliten. Also das ist alles Zukunftsmusik. Und also ich denke, dass hier keine großen Regulierungen passieren werden und wir weiterhin praktisch zum Narren gehalten werden mit dem unter Anführungszeichen von uns hier auf der Erde gemachten Klimawandel und dafür bezahlen müssen.
Und eben die eigentlichen Ursachen viel schwerwiegender sind, ja, was eben
von
das.
Von denen hört man nichts. Der Mainstream befasst sich damit nicht. Ist kein Thema.
Da fragen sich sicherlich viele Zuschauer, inklusive mir auch zu Recht, hat man das nicht auf dem Schirm bei dieser ganzen technologischen Entwicklung oder wird das bewusst unter den Tisch gehalten, dass diese Langzeitfolgen natürlich...
Man weiß es, weil es gibt ja die Klimamodelle, die auch den Kipppunkt ausgerechnet haben, wie viel Tonnen man da hinauf ausstoßen kann in der Stratosphäre, bevor das Ganze wirklich zu kippen beginnt. Ja. Das ist bekannt, aber niemand redet darüber. Und wenn man nicht nachgräbt, dann findet man das nicht. Die EU hält den Mund, weil sie braucht ihre Satelliten. Blick auf Ukraine und die Unabhängigkeit von den USA und das Militär wäre ohne Satelliten aufgeschmissen. Also es ist eine typische Geschichte, wo der einfache Bürger wieder zur Kasse gebeten wird für das Versagen auf politischer Ebene, wo hier eine Gruppe von Menschen die Köpfe praktisch oder sich verstecken und genau wissen, dass hier da oben eine Zeitbombe tickt, die uns hier auf der Erde massiv betreffen wird.
Ja, das ist sehr spannend, was du uns jetzt hier für Einblicke geben konntest. Liebe Conny, vielen herzlichen Dank wieder für diese intensive Recherchearbeit, die da ja auch immer dahinter steckt. Ja. Und wir werden natürlich auch dieses Thema weiter hier bei Auf 1 beleuchten. Wenn man sich das mal so vorstellt, dass das ja auch zeitnah umgesetzt werden soll und wir dann irgendwann da Hunderttausende von Satelliten oben im All haben, die um die Erde kreisen und dann eben diese schwerwiegenden Auswirkungen auf unser Klima auch hervorrufen werden.
Also da, das ist das wirkliche Problem.
Ja, genau.
Das ist das wirkliche Problem und das wird nicht angesprochen und das ist wirklich empörend.
Dafür gibt es dich und Auf 1 und unsere Gespräche hier. Und ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank nochmal. Gerne.